das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Heute war so ein Tag, an dem die Themen des Tages einem näher gehen konnten als an manch anderen Tagen. Denn es ging einerseits um die sehr persönliche Frage von Leben und Sterben wollen. Und welche weitreichende Entscheidung das Bundesverfassungsgericht dazu heute zur Sterbehilfe gefällt hat, dazu gleich mehr. Wir beginnen aber diese Sendung mit einer Entwicklung, die täglich mehr Länder betrifft und die in Deutschland nun eine neue Stufe erreicht hat. Weshalb heute mancherorts sogar Schulen und Kindergärten geschlossen wurden. 8 neue Corona-Fälle gibt es seit gestern. Wir befinden uns am Beginn einer Epidemie. Hierzulande hat heute der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gewarnt. Was das genau bedeutet, dazu gleich ein Gespräch mit ihm. Zunächst ein Überblick über die aktuelle Entwicklung von Ingrid Bertram.
Memory spielen am Mittwochmorgen. Damit hatte Sonja Schaff nicht gerechnet. Eigentlich hatte sie heute Termine. Die Nachricht, dass Kita und Schule ihrer beiden Söhne in Heinsberg wegen des Coronavirus geschlossen bleiben, habe sie heute früh kalt erwischt.
Erstmal habe ich meinen Mann geweckt und habe gesagt, wir müssen jetzt mal kurz Krisensitzung hier machen. Und haben dann also erstmal überlegt, wie wir den Tag heute und vor allem eventuell auch die nächsten Tage jetzt gestalten.
Am Vormittag kommt die Gewissheit. Bis Montag bleiben die Einrichtungen dicht. Auch die Kreisverwaltung ist vorerst zu. Der Grund, ein Ehepaar aus Heinsberg hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie es dazu kommen kann, ist noch unklar. Aber der Gesundheitsminister von NRW befürchtet, dass sich das Virus bereits verbreiten konnte.
Dann ist es so, dass dieses Ehepaar natürlich auch voll am gesellschaftlichen Leben teilgenommen haben. Sie wissen, dass auch alles an diesem Wochenende Karneval im Rheinland war. Aber es geht erstmal darum, dass die Frau den Beruf einer Kindergärtnerin hat. Und natürlich, bis die Karnevalstage anfingen, im Kindergarten gearbeitet hat.
Jetzt beginnt die Suche nach den Kontaktpersonen. In Köln war der Mann vor einer Woche in der Uniklinik bei einer ambulanten Untersuchung. Dort müssen jetzt 41 Personen sicherheitshalber zu Hause bleiben. Eine Krankenschwester zeigt Symptome. Wie weit ist der Kreis der Betroffenen noch? In Heinsberg besuchte das Paar eine Karnevalssitzung und hat dort möglicherweise einen Soldaten infiziert.
Er hat Karneval gefeiert und der Kontakt zu dem Patienten, der jetzt dort in Düsseldorf aufgenommen wurde, kam wohl auch während einer Karnevalsfeier zustande.
NRW, Baden-Württemberg, jetzt Rheinland-Pfalz. Der Beginn einer Epidemie? In Berlin tagte heute das erste Mal der Krisenstab des Bundes. Der setzt sich unter anderem aus Experten des Bundesgesundheitsministeriums, des Innenministeriums und des Robert-Koch-Instituts zusammen. Der Krisenstab bündelt alle Informationen und beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen wie der Anschaffung von zum Beispiel Impfstoffen und Medikamenten. Auf Landesebene entscheiden die Gesundheitsministerien in Abstimmung mit dem Krisenstab über die geeigneten Maßnahmen. Für die Umsetzung vor Ort in den Kommunen sind die Gesundheitsämter verantwortlich. Und die können wie in Heinsberg Schulen und Kitas schließen. Die zwei Söhne von Sonja Schaff üben schon mal die richtige Hygiene. Hände waschen mindestens 20 Sekunden lang. Taschentücher nur einmal benutzen und beim Husten und Schniefen Abstand halten. So empfehlen es auch die Behörden.
Der wichtigste und der beste Schutz vor allen Arten von Viren ist tatsächlich eine entsprechende Händehygiene und Husten- und Niesetikette.
So könnte vielleicht die Epidemie glimpflich ablaufen.
Ja, die Ausbreitung dieses neuartigen Virus bedeutet auch für uns Journalisten eine Herausforderung. Bauscht zu viel Berichterstattung die Bedrohung durch Corona auf? Fahren wir das Thema aber zu klein? Informieren wir sie dann ausreichend? Und wie gefährlich ist dieses neuartige Virus denn nun wirklich? Weil es eben eine Menge Verunsicherung gibt, hat Veronika Simon ein paar Fakten zu Corona unter die Lupe genommen.
Wie groß ist die Gefahr, sich in Deutschland an der neuen Lungenerkrankung Covid-19 anzustecken?
Die Ansteckungsgefahr des neuen Coronavirus kann man inzwischen einigermaßen gut einschätzen. Sie ist so ungefähr im Bereich des Grippevirus, vielleicht ein bisschen höher.
Das neue Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst, gehört zu den Coronaviren. Die können verschiedene Erkrankungen auslösen, zum Beispiel klassische Erkältungen. Im Gegensatz zum Virus der echten Grippe ist das neue Coronavirus noch nicht gut erforscht. Bei der Grippe weiß man, dass deutlich weniger als 1% der Fälle tödlich verlaufen. Laut den aktuellen Zahlen der WHO sterben an Covid-19 je nach Region in China 0,8-4% der Patienten. Da dort aber vor allem die schweren Verläufe registriert werden, ist die Statistik vermutlich verzerrt. Wie schwer eine infizierte Person erkrankt, hängt aber auch davon ab, wie alt sie ist und ob es Vorerkrankungen gibt. Das gilt auch für die Grippe. Beim neuen Coronavirus sind vor allem ältere Männer betroffen, Kinder offenbar nicht. Für den einzelnen Patienten ist es nicht leicht zu unterscheiden, ob man an Covid-19 oder der Grippe erkrankt ist.
Die Symptome des neuen Coronavirus und der Influenza sind ähnlich. Allerdings gibt es doch charakteristische Unterschiede. Die liegen vor allem darin, dass die Influenza, die Grippe, sehr schnell entsteht und man plötzlich schwer krank wird. Während beim Coronavirus sich sozusagen das Krankheitsgefühl und das Krankheitsgeschehen langsamer aufbaut.
Ist das neue Coronavirus gefährlicher als eine echte Grippeinfektion und wenn ja, für wen? Um eine abschließende Antwort auf diese Frage geben zu können, gibt es aktuell noch nicht genügend Informationen.
Und genau, weil wir noch mehr Antworten wollten, habe ich am Abend ein Interview mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu den neuesten Entwicklungen geführt. Guten Abend, Herr Spahn.
Schönen guten Abend, Herr Zamparoni. Hallo.
Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland, haben Sie heute gesagt. Worauf müssen wir uns da denn jetzt einstellen?
Wir haben eine neue Qualität, weil wir bis jetzt bei den Infizierten in Deutschland immer eine direkte Verbindung zu China herstellen konnten, zum Ausbruchsgeschehen in China, in Wuhan insbesondere. Und das ist jetzt in Nordrhein-Westfalen erstmalig nicht der Fall. Wir haben gleichzeitig eine Situation, dass es möglicherweise hunderte Kontaktpersonen geben könnte. Es war ja Karneval im Rheinland in der Region und auch entsprechende Teilnahme an Veranstaltungen. Und diese neue Qualität ist eben, dass das es jedenfalls sehr, sehr schwer macht, jetzt auch jeden einzelnen Kontakt herauszufinden, zu identifizieren und zu isolieren. Die Behörden vor Ort bemühen sich darum. Aber man muss ehrlicherweise sagen, das ist ein großes Stück Arbeit, das nicht unbedingt gelingen muss. Und das wollte ich einfach auch deutlich machen, dass das eben diese neue Qualität jetzt hat.
Was meinen Sie, dass das nicht gelingen muss? Das heißt, das kann auch richtig schief laufen und eine große Epidemie hier ausbrechen?
Das heißt dann, dass wir möglicherweise auch an anderen Stellen in Deutschland in der Folge Infektionsfälle hätten und Infizierte, wo dann eben der direkte Bezug nicht nachzuvollziehen ist. Ich sage nochmal, Herr Zamparoni, noch sind wir da nicht. Die Behörden vor Ort in Heinsberg und in der Region arbeiten mit Hochdruck, auch mit meinem größten Respekt im Übrigen, wie das binnen weniger Stunden dort einmal mehr gelungen ist. Aber ich finde, wir müssen auch rechtzeitig und frühzeitig den Bürgerinnen und Bürgern eben sagen, wenn wir jetzt auf dem Weg sind von der einen Phase, wir können jeden Einzelfall isolieren, klinisch behandeln, alle Kontaktpersonen kontaktieren und isolieren, dass das eben jetzt möglicherweise in eine neue Phase dann übergeht. Und ich sehe großen Wert darauf, dass wir das frühzeitig kommunizieren.
Aber hätte man diesen Übergang in die neue Phase nicht verhindern können? Hätte man den Karneval beispielsweise nicht absagen müssen?
Na, die Frage ist natürlich immer auch der Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme. Und es war ja nicht abzusehen, dass es dort eine entsprechende Infektion gibt.
Aber hätte man damit nicht rechnen müssen?
Na, mit der Begründung, Herr Zamparoni, müssten wir ja das ganze öffentliche Leben in Deutschland, Europa, auf der Welt beenden.
Ja, wir sehen, in Italien sehen wir das ja. In China ist es ja lahmgelegt. Droht uns sowas auch?
Ja, wir sehen aber in Italien und in China, dass das am Ende eben auch das Infektionsgeschehen nicht beendet, wenn sie möglicherweise im ersten Moment vielleicht einen Ort unter Quarantäne stellen. Ich war ja gestern in Rom, habe mich mit den Kollegen aus der Region Österreich, Schweiz, Frankreich, Slowenien, Italien getroffen. Und wir haben miteinander festgestellt, dass der Reiseverkehr, der Tourismusverkehr, der Geschäftsverkehr, auch die familiären Beziehungen über die Grenze in dieser Region dort rund um Norditalien so intensiv sind, dass da eine Beschränkung etwa von Reisen, von Zügen, von Bussen, das mehr Schaden anrichtet, als wir eben tatsächlich dann jetzt auch im Umgang mit dem Virus denn dann erleben würden. Also man muss am Ende ja abwägen, was hat welche Folge, was ist eine angemessene Reaktion. Und das ist eben auch genau die öffentliche Debatte, die es ja braucht, weswegen ich das ja auch von vornherein transparent angehe.
Was folgt denn daraus, wenn die bisherigen Maßnahmen wohl nicht da reichen und Sie sagen, wir haben eine neue Stufe erreicht? Was für Maßnahmen werden Sie denn jetzt vornehmen und was werden Sie umsetzen?
Ich habe zum Beispiel heute mit den Gesundheitsministern der Bundesländer auch in einer Telefonkonferenz gesprochen, habe mit ihnen auch darüber gesprochen, jetzt die Landespandemiepläne zu aktualisieren, soweit noch nicht geschehen, und sich auf eine mögliche Aktivierung vorzubereiten. Das heißt zum Beispiel eben, was Krankenhaus, ambulante Versorgung angeht, auf eine solche Situation alle vorzubereiten, Informationen nochmal zu verstärken. Wir werden zum Wochenende, rund ums Wochenende, auch die Heimkehrer aus Norditalien zum Beispiel noch mal gezielt auch in einer öffentlichen Informationskampagne über Verhaltensweisen informieren und an wen sie sich wenden können, wenn sie Symptome bekommen. Also dass wir tatsächlich uns darauf vorbereiten, auch umzugehen in der Information und in der Vorbereitung auch des Gesundheitswesens.
Und morgen werden Sie mit dem Innenminister auch eine Pressekonferenz dazu halten. Welche Maßnahmen werden Sie da auch verkünden?
Wir haben einen gemeinsamen Krisenstab des Innenministeriums und des Gesundheitsministeriums, die schon seit Tagen und im Grunde Wochen im engen Austausch sind. Aber das ist nochmal eine andere institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen diesen beiden ja für die Lage sehr wichtigen Ressorts. Und die weiteren Dinge werden Horst Seehofer und ich dann morgen vorstellen.
Sie können ja jetzt schon für etwas Beruhigung sorgen.
Ja, aber wir sind ja auch noch in den Gesprächen miteinander zwischen den beiden Ministerien und mit anderen Beteiligten. Und ich finde, man sollte Dinge, und so habe ich es in den letzten Wochen rund um Corona immer gehandhabt, immer dann vorstellen, informieren, was dazu sagen, eine Einschätzung abgeben, wenn tatsächlich auch dann 100-prozentige Sicherheit ist. Und übrigens auch immer lageangemessen. Ich weiß ja, dass einige sagen, haben die nicht vor 2-3 Wochen noch gesagt, wir haben das unter Kontrolle. Ich habe aber immer gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir das Infektionsgeschehen unter Kontrolle und können jeden Kontakt nachvollziehen. Und ich habe immer darauf hingewiesen, dass der Moment kommen kann, wo sich das auch verändert, dass wir in einer dynamischen Lage sind. Und wir erleben genau das eben in diesen Stunden und Tagen.
Die Menschen sind zunehmend verunsichert, verängstigt. Die einen fragen sich, ob sie Desinfektionsmittel horten sollen, die anderen, ob sie jetzt noch in den Urlaub fliegen können. Was sollen die jetzt konkret tun?
Wir informieren. So sehr gab es Informationsbedarf heute, dass einige unserer Server vorübergehend nicht verfügbar waren. Wir bauen gerade Serverkapazitäten auch auf. Wir informieren also unter infektionsschutz.de zum Beispiel auf den Seiten des Ministeriums über Verhaltensweisen, auch einfach im Alltag. Das fängt ja beim Händewaschen an, bei der Frage, dass man in die Armbeuge niest, dass man an bestimmten Stellen vielleicht auch in einer bestimmten Region wie jetzt dort in der Region Rhein-Heinsberg auch Großveranstaltungen meidet. Also solche Empfehlungen gibt es auf unseren Seiten. Und die Frage von Reisen und Reiseempfehlungen finden sich auch auf den Seiten des Auswärtigen Amtes. Offenkundig geht es aber da vor allem eben im Moment um China, um Iran, Südkorea, Japan und Norditalien, wo wir dieses Ausbruchsgeschehen besonders ausgeprägt haben. Und da gibt es jeweils Informationen zu den Ländern auf den Seiten des Auswärtigen Amtes.
Der Gesundheitsminister Jens Spahn, vielen Dank für diese Information nach Berlin.
Gerne.
Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beeinflusst schon jetzt auch internationale Lieferketten. So ist mit China Deutschlands größter Handelspartner am meisten betroffen. Und deshalb bekommen die Unternehmen die Epidemie immer konkreter zu spüren. Schon jetzt gibt es Umsatzeinbußen und auch Einstellungsstopps, etwa bei der Lufthansa. Oliver Feldfort berichtet.
100 Tonnen bringt eine solche Frachtmaschine an ihr Ziel. Die Lufthansa fliegt normalerweise 15 Mal die Woche Cargo, also Luftfracht, nach China. Nur normal ist in Bezug auf China zurzeit gar nichts. Nachdem die Passagierflüge schon komplett gestrichen wurden, heben zurzeit nicht mal die Hälfte der Frachtmaschinen der Lufthansa ab.
Ganz sicher ist, es wird Spuren hinterlassen, das ist selbstverständlich, wenn man plötzlich nur noch ein Drittel und weniger fliegt und dann sich langsam auf die Hälfte wieder hochrobbt, aber das mit sehr viel größerem Aufwand tun muss, dann ist es vollkommen klar, dass das nicht folgenlos bleibt, aber für eine Bilanzierung ist es da im Moment einfach noch zu früh.
Einige wenige gibt es in Frankfurt noch. Chinesen übernachten normalerweise hier 300.000 Mal pro Jahr. Jetzt bleiben die meisten weg. Viele Geschäfte, sogar Apotheken und Wurstbuden haben sich auf die Kundschaft aus Asien eingestellt. Umsatzeinbußen sind die Folge.
Merkt man deutlich, 100 Pro. Die sind ganz, ganz ähnlich unterwegs, sage ich mal. Traurig auch für mich.
Auch das Fleckenmittel von Heiner Beckmann erfreut sich eigentlich in China großer Beliebtheit. Einer der wichtigsten Absatzmärkte für die Firma aus dem hessischen Egelsbach. Jetzt ist ihr großes Lager in China wegen des Virus zugemacht worden.
Weil das Lager komplett geschlossen ist zurzeit, sodass wir weder dort Ware einlagern noch auslagern können. Das ist noch das kleinste Problem. Das größte ist, dass wir dort nichts verschicken können. Und dadurch, dass wir auch natürlich keinen Umsatz haben und damit dieser Monat ein verlorener Monat für uns ist.
So wie Heiner Beckmann geht es vielen Unternehmern in Deutschland. Lager zu, Produktionsketten unterbrochen und kein Ende in Sicht. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat jetzt repräsentativ seine Mitglieder zu ihrem China-Geschäft befragt.
90% sagen, dass sie negative Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten spüren. Es sind 3/4 der Unternehmen, die signifikante Umsatzeinbußen vermelden. Es sind fast die Hälfte der Unternehmen, die davon sprechen, dass sie Produktionsausfälle haben.
Die Firma von Hans-Christian Richter stellt Schmiergeräte her und die brauchen einen Akku, den der deutsche Mittelständler seit Jahren aus China bezieht.
Tatsächlich ist es so, dass unser Lieferant für diese Komponenten, die wir in China kaufen müssen, nicht produzieren darf und nicht liefern darf.
Der Geschäftsführer hofft, dass er bald wieder Akkus geliefert bekommt, denn seine Lagerbestände sind erschöpft.
In unserem neuen Zukunftspodcast der Tagesschau haben wir den Fall mal gedanklich durchgespielt. Mal angenommen, das Coronavirus bricht in Deutschland massiv aus. Was für Folgen hätte das für unseren Alltag? Sie finden diesen Podcast unter anderem in der ARD Audiothek und natürlich auch auf unserer Website tagesschau.de. Es gibt nicht nur ein Recht darauf, sein Leben selbst bestimmen zu können, es gibt auch ein Recht darauf, sein Leben selbstbestimmt beenden zu können. So klar und deutlich fällten heute die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht ein Urteil, bei dem es buchstäblich um Leben und Tod geht. Sie hoben das bisherige Verbot von organisierter Sterbehilfe auf. Die hochemotionale Debatte, wie die Gesellschaft mit dem Ende des Lebens umgehen soll, die wird trotzdem nicht zu Ende sein, denn das Gericht stellte fest, dass der Staat durchaus die Sterbehilfe regulieren darf, bloß eben nicht so weitreichend wie bisher. Christoph Kehlbach.
Es sind Tränen der Erleichterung, die Helmut Feldmann heute weint. Er hat jahrelang gekämpft. An diesem Vormittag verfolgt er nun live, wie Karlsruhe das Urteil in seinem Fall verkündet. Danach bricht es aus ihm heraus.
Ja, ich bin emotional sehr aufgewühlt, aber ich bin auch sehr erleichtert. Und es gibt mir die Sicherheit, die ich brauche, um das Leben, was ich noch habe, zu gestalten und zu erleben mit meinen Kindern, mit meiner Familie.
Der 73-Jährige leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Schon seine Schwester starb daran. Bei normalem Verlauf würde auch er wahrscheinlich eines Tages langsam ersticken. So weit will er es nicht kommen lassen.
Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass meine Lebensqualität nicht mehr gegeben ist, dann möchte ich gehen. Und zwar selbstbestimmt und an dem Tag, an dem ich es möchte. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, aber ich habe Angst vor Qualen.
Bis heute war es aber in Deutschland fast unmöglich, professionelle Hilfe für einen selbstbestimmten Suizid zu bekommen, etwa von Ärzten oder Sterbehilfevereinen. Denn der Gesetzgeber hatte 2015 die geschäftsmäßige, das heißt die wiederholte Förderung der Selbsttötung, unter Strafe gestellt. Heute erklärte das Bundesverfassungsgericht dieses Verbot für nichtig, denn es verstoße gegen Grundrechte.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
Aber der Gesetzgeber muss nicht komplett wegsehen. Er darf die Suizidhilfe regulieren, etwa Wartezeiten oder Beratungsgespräche vorschreiben. Der Staat habe Sorge dafür zu tragen, dass der Entschluss, begleiteten Suizid zu begehen, tatsächlich auf einem freien Willen beruhe. Die Politik ist nun am Zug.
Das Urteil gibt dem Gesetzgeber ausdrücklich Spielraum zur Regulierung und Konkretisierung. Ich werde jetzt mit allen Beteiligten sprechen, um eine verfassungsgerechte Lösung zu finden, auch mit Blick auf Beratungspflichten, Wartefristen und den Umstand, dass je nach Lebenssituation unterschiedliche Anforderungen an den Nachweis der Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit des Sterbewillens gestellt werden können.
Helmut Feldmann hofft auf noch einige Jahre, aber wenn es soweit ist, dann weiß er seit heute, er kann so gehen, wie er es will.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe kommentiert Gigi Deppe vom Südwestrundfunk.
Ich habe große Hochachtung vor den Abgeordneten, die sich vorgenommen hatten, Alte und Kranke zu schützen. Es darf tatsächlich nicht zum Normalfall werden, dass depressive und pflegebedürftige Menschen ihr Leben beenden wollen, um anderen nicht mehr zur Last zu fallen. Aber die Mehrheit im Bundestag ist übers Ziel hinausgeschossen. Es zeigt sich wieder, die Drohung mit Strafe führt manchmal nicht zum Ziel, sondern verhindert gute Lösungen. Manche Betroffene sind in die Schweiz ausgewichen. Andere waren fassungslos, dass sie in Deutschland nicht mal mehr mit ihren Ärzten reden konnten. Die waren durch das neue Gesetz völlig verunsichert, hatten Angst, sich strafbar zu machen. In der mündlichen Verhandlung im April fragten deshalb die Verfassungsrichter die Abgeordneten, sie wollen ein Gesetz für die Menschen machen und schlagen ihnen doch alle Hilfe aus der Hand. Die Betroffenen können sich noch vor den Zug werfen, aber sie können nicht mehr ernsthaft mit einem Arzt über ihr Anliegen sprechen. Mit einer gewissen Radikalität legen die Richter jetzt fest, ein selbstbestimmtes Leben zu führen bedeutet auch selbstbestimmtes Sterben. Das schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Wenn andere, die dabei helfen wollen, bestraft werden, läuft das Recht leer. Wobei sie durchaus ermutigen, diesen Lebensbereich gesetzlich zu regeln, etwa mit einer Pflicht zur Beratung. Das stimmt, der Bundestag kann andere Wege finden, Alte und Kranke zu schützen. Es ist auf jeden Fall gut, wenn Patienten und Ärzte jetzt wieder offener reden können. Denn das ist ein Erfahrungswert. Wer in der letzten Phase seines Lebens gut begleitet wird, denkt weniger über Selbsttötung nach.
Die Meinung von Gigi Deppe. Der Karneval ist vorbei und zum Beginn der Fastenzeit werden die vollen Krüge gehoben. Zum Ritual der Parteien gehört der politische Aschermittwoch. Während im Publikum viele in Bierlaune kommen, gibt's von der Bühne deftige Attacken auf den Gegner. In diesem Jahr fiel auf, Hauptgegner der Union scheint nicht mehr die SPD zu sein, sondern mittlerweile die Grünen. Auf den getrennten Veranstaltungen lieferten sich die Parteien Fernduelle, etwa zur Energiewende, aber natürlich spielte auch das Rennen um den neuen CDU-Vorsitz eine Rolle. Michael Stempfle.
Es sind mehr als nur Reden. Politischer Aschermittwoch, das ist schweißtreibender Kampf und viel Show. Es geht um Selbstvergewisserung. Wo steht die eigene Partei? Das gilt vor allem für die CDU-Kandidaten für den Parteivorsitz. Profilierung durch Kritik an der bisherigen Politik, etwa am Ausstieg aus Atom- und Kohleenergie.
Wo soll denn eigentlich der Strom herkommen für die Transformation unserer Volkswirtschaft in die CO2-neutrale Wirtschaft? Das geht so nicht.
Merz' größter Kontrahent, Armin Laschet. Er packe als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen längst Probleme an.
Das wird uns ja die nächste Zeit so ein bisschen in dem Wettbewerb, den wir jetzt auch in der CDU haben, beschäftigen. Und da werden viele schöne Theorien dann erörtert. Ich will einfach nur es machen. Also jetzt nicht
Inhaltlich reibt sich die Union vor allem an den Grünen.
Heute ist es so, dass jetzt schon ganze Staaten sich verabschieden von den Autos, die in der Vergangenheit erfolgreich waren. Heute ist es so, dass das, was in der Vergangenheit gebaut wurde, in Zukunft keinen neuen Markt mehr hat.
Es hängen 800.000 Arbeitsplätze davon ab. In Nordrhein-Westfalen alleine 200.000 Zuliefererarbeitsplätze, die bei uns sind. Und was tun wir? Wir reden dauernd hämisch über die Automobilindustrie. Kein Land würde so über seine Schlüsselindustrie reden, wie das die Deutschen tun. Diese Häme muss ein Ende haben.
Die ohnehin angeschlagene SPD wollte die Union eigentlich verschonen. Angeblich.
Nun, die SPD kommt heute zusammen zu einer traurigen Stuhlkreissitzung mit einsamen bayerischen Genossen, ja. Um die Stimmung aufzuheitern, haben Sie Saskia Esken eingeladen, die echte Stimmungskanone bei der SPD.
Einen schönen Gruß nach Passau zum Kollegen Söder, der dort gesagt hat, die SPD, wir seien Tick, Trick und Track. Vielen Dank für dieses Kompliment, lieber Markus Söder. Ihr seid die Panzerknacker und ihr habt den gleichen Erfolg wie die.
Söder will übrigens in Bayern bleiben, sagt er zumindest. Andere träumen öffentlich von der Kanzlerkandidatur.
Und wenn die Wahl so ausgeht, wie ich sie mir vorstelle am 25. April 2020 in Berlin, dann gehören Armin Laschet und Jens Spahn natürlich zu meinem Team. Dann sind wir eine Mannschaft, dann gehen wir zusammen.
Dieses Jahr ist nach Aschermittwoch wohl nicht Schluss mit Schlagabtausch, ganz im Gegenteil.
Wegen der Flüchtlingskrise nehmen die Spannungen auf den Ägäischen Inseln zu und nun verschärft Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis den Ton. Und damit zu weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Mitsotakis wandte sich im Staatsfernsehen direkt an Migranten. Wer keinen Anspruch auf Asyl habe, solle nicht nach Griechenland kommen. Der Weg über die Ägäischen Inseln führe nicht nach Europa, sondern zurück in die Türkei, so der Ministerpräsident. Auf Lesbos kam es unterdessen zu erneuten Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Auch auf anderen Ägäisinseln demonstrierten die Bewohner mit einem Generalstreik gegen die Errichtung neuer Flüchtlingslager. Auf den Inseln sitzen derzeit etwa 40.000 Flüchtlinge in überfüllten Camps fest. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will die geplante Regelung zum Mindestabstand zwischen Windrädern und Siedlungen lockern. Laut Ministerium soll damit der Streit innerhalb der Koalition und zwischen Bund und Ländern über den Ausbau von Ökostrom beendet werden. Nach Altmaiers Plänen sollen die Länder selbst entscheiden, ob der Mindestabstand von 1.000 Metern zwischen Siedlungen und Windrädern eingehalten werden muss. Die deutschen Wälder sind in einem schlechteren Zustand als bisher angenommen. Hauptgründe sind laut Bundesagrarministerium Stürme, Borkenkäfer und die Dürre im Jahr 2018. Demnach müssen nun 245.000 statt 180.000 Hektar aufgeforstet werden. Eine Fläche fast so groß wie das Saarland. Bund und Länder haben dafür bislang knapp 800 Millionen Euro eingeplant. Umweltverbände fordern eine Abkehr von schnell wachsenden Monokulturen, die besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels sind. An der Frankfurter Börse standen die Kurse auch heute wieder wegen der Ausbreitung des Coronavirus unter Druck. Eine der wenigen guten Nachrichten lieferte der Autohersteller Opel. Mehr dazu von Stefan Wolf.
2,5 Jahre nach der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern, zu dem auch Peugeot und Citroën gehören, scheint Opel die Wende geschafft zu haben. So konnte der deutsche Hersteller seinen Gewinn im Jahr 2019 um 28% auf 1,1 Milliarden Euro steigern. Doch der Erfolg ist auch teuer erkauft. Seit der Übernahme hat Opel bereits 7.000 Jobs abgebaut. Weitere 2.100 Stellen werden in den kommenden 2 Jahren wegfallen. Danach besteht die Option auf den Abbau von 2.000 weiteren Jobs. Auch die Konzernmutter PSA hat bei sich den Rotstift angesetzt und so bei sinkenden Umsätzen einen Rekordgewinn eingefahren. Mit diesem Gewinn im Rücken sehen sich die Franzosen gut gerüstet für die Fusion mit Fiat Chrysler.
Einer der Gründe, warum Dresden auch gerne Elbflorenz genannt wird, hat mit diesem Gebäude zu tun. Denn was für die toskanische Stadt die Uffizien, das ist für die sächsische die Sempergalerie. Eines der bedeutendsten Kunstmuseen der Welt mit Werken von Rembrandt, Rubens und Michelangelo. Fast 7 Jahre lang wurde die Gemäldegalerie nun saniert. Knapp 50 Millionen Euro hat das gekostet. Und ab dem kommenden Wochenende können die Besucher endlich wieder insgesamt 700 Gemälde und mehr als 400 Skulpturen in einer neuen Ausstellung bestaunen. Über alte Meister in neuem Glanz, Matthias Koch.
Die Sixtinische Madonna, kopflos in einer Dresdner Wohnstube. Nur eine pfiffige Bauzauninstallation, mit der die staatlichen Kunstsammlungen während der Schließung der Gemäldegalerie Alte Meister auf sich aufmerksam machten. Nach 7 Jahren Modernisierung wird sie jetzt wieder geöffnet. Die Besucher erwartet eine Reise durch die europäische Kunstgeschichte.
Die Grundidee war, die Sinnlichkeit zurückzuholen, dass man die Möglichkeit hat, durch die Jahrhunderte zu flanieren, in denen die Sammlung besonders stark ist.
Beim Eintauchen in die Jahrhunderte hilft die neue farbliche Gestaltung. Rot, das sind die italienischen Künstler, die Sixtinische Madonna von Raphael. Oder der Cucina-Zyklus von Veronese. Der Auftrag einer reichen Kaufmannsfamilie, die das Monopol für einen roten Farbstoff besaß, gewonnen aus mexikanischen Blattläusen. Nach Jahrhunderten verblasst, musste auch dieses Werk aufwendig restauriert werden.
Wir sehen hier, welche Schattierungen von Rot er hier mit einem leuchtenden warmen Rot bis zu einem Kirschrot im Gewand dieses Soldaten bis hin zu einem leuchtenden Orange bei dem Mantel dieses Reiters einsetzt und damit den Auftraggebern einen Gefallen tut.
Von 28.000 Skulpturen können nun 400 gezeigt werden. Und einige sind jetzt näher an die Gemälde gerückt, denn viele Maler ließen sich von den figürlichen Darstellungen der Kollegen für ihre Werke inspirieren. Im natürlichen Tageslicht die Dresdner Klassiker. Canalettos Blick auf die Dresdner Altstadt, eines von 36 Werken des Italieners, der detailgetreu das Leben im 18. Jahrhundert zeigt. Die schlummernde Venus. Jetzt müssen die Besucher sie nicht mehr als Kopie betrachten, sondern können sich am Original erfreuen. Ab Samstag in der Gemäldegalerie Alte Meister.
Wie soll schon Pablo Picasso gesagt haben, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und das Wetter, das wäscht derzeit mit einem Tief nach dem anderen unser Land, Carsten.
Aber ich habe auch ganz tief in die Farbpalettenkiste gegriffen. Denn morgen Nachmittag und morgen Abend zieht ein Sturmtief über den Süden Deutschlands hinweg. Und da gibt es einiges zu erzählen. Es beginnt damit, dass wir morgen schwere Schneefälle erwarten. Und zwar vor allem in den Mittelgebirgen, von der Eifel, fast überall in Rheinland-Pfalz, im Saarland, später im Sauerland. Wir sehen aber auch hier in Franken, in Bayern. Und das ist der Stand jetzt morgen 18 Uhr. Es hat auch zunächst in Baden-Württemberg stark geschneit. Aber am späten Nachmittag kommt hier wärmere Luft heran. Dann regnet es hier vorübergehend wieder. Das Ganze kommt dann mit sehr starken Windböen einher. Der Wind nimmt zu und erreicht hier ja schwere Sturmböen, Tempo bis 100 Kilometer pro Stunde, auf den Bergen sogar Orkanstärke mit bis zu 140 Kilometer pro Stunde. Morgen Abend von 18 Uhr bis 24 Uhr rutscht das Ganze weiter mit den starken Schneefällen, vor allem Richtung Bayerischer Wald, Richtung Fichtelgebirge, auch am Bayerischen Alpenrand schneit es kräftig. Und auch da gilt, die Sturmböen werden mitgenommen und werden praktisch immer an der Südflanke des Tiefs mitgezogen. Auch im Alpenvorland kann es morgen in der ersten Nachthälfte dann schwere Sturm- bis Orkanböen geben. Jetzt das Ganze noch einmal zusammengefasst mit unserem Wettervorschaufilm. Da gibt es noch ein Achtungszeichen. Es kann glatt werden, vor allem im Norden Deutschlands. Da klart es jetzt auf, da sinken die Temperaturen auf unter 0 Grad. Und dann sehen wir hier noch einmal, wie die Wolken dieses Sturmtiefs morgen hier im Westen reinkommen. Mit Schnee, zum Teil auch mit kräftigem Regen. Aber eben immer ganz oft, selbst in tieferen Lagen an der Kante, Schnee, Schneeregen. Man muss wirklich überall aufpassen. Die Temperaturen dazu. Sie liegen morgen früh verbreitet bei -4 bis +2 Grad. Es kann an vielen Orten glatt werden, in den Mittelgebirgen sowieso. Und tagsüber geht es dann rauf auf folgende Werte. Dort, wo es schneit, maximal 0 Grad. Sonst sind es 8 Grad im Breisgau, aber nur kurz. 4 bis 6 Grad im Norden. Ganz kurz noch die weiteren Aussichten. Der Freitag wird meistens trocken, der Samstag wechselhaft und schon wieder ziemlich warm mit 17 Grad.
Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Gleich im Anschluss informiert sich hier im Ersten ein Weltspiegel extra noch ausführlicher über die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa. Danach diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen auch über die Epidemie und um 0.15 Uhr bringt Susanne Stichler sie im Nachtmagazin auf den neuesten Stand. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.